Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute nur vordergründig über Sicherheit und Verteidigung sprechen wollen. Das eigentliche spannende Thema dahinter ist was anderes: Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Und es gehört tatsächlich zu den interessanten Lektionen dieser Sendung, dass man Frauen fragen muss, wenn es um einen guten, einen optimistischen Blick in die Zukunft geht. Frauen wie beispielsweise Sanna Marin, die als damals jüngste Regierungschefin der Welt 4 Jahre lang die Geschicke Finnlands geleitet hat. Ein wunderschönes, aber sehr kleines Land im hohen Norden, dessen Name in letzter Zeit interessanterweise immer häufiger fällt, wenn es um die Frage geht, wie umgehen mit Putins aggressivem Russland, mit dem sich die Finnen mehr als 1000 Kilometer Grenze teilen. Die Antwort der Finnen ist Entschlossenheit und sind beeindruckende Zahlen. 300.000 Mann Truppenstärke, fast 1 Million Reservisten und das bei gerade mal 5,5 Millionen Einwohnern. Und es gibt ein wirklich gutes politisches Buch, das sie, glaube ich, schon vor einem halben Jahr ungefähr veröffentlicht hat und das sich gerade in Gesellschaften wie unserer sehr zu lesen lohnt, weil man versteht, Widerstandsfähigkeit beginnt im Kopf. Es beginnt mit einer Idee. Wie also hat sie das gemacht? Wie hat sie es beispielsweise geschafft, Finnland nach so vielen Jahrzehnten der Neutralität einfach mal so in die NATO zu führen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, wer ein bisschen besser verstehen will, mit wem wir es da zu tun haben, der sollte Susanne Peterson zuhören, Korrespondentin im ARD-Studio in Kiew, die nicht nur jüngst, glaube ich, in Tschernobyl war, sondern auch an der Front im Donbass immer und immer wieder und die eindringlich warnt, zu glauben, dass es Russland nur um diesen Donbass geht, ist vollkommen naiv. Demgegenüber steht die Lage der Ukrainer, da geht schlicht das Personal aus, sagt sie. Und sie berichtet beispielsweise von Kommandeuren, die sich mittlerweile weigern, die zumeist jungen Männer kennenzulernen, die neu an der Front sind, weil sie davon ausgehen, dass sie 2 Wochen später ohnehin tot sind. Sie berichtet von Zwangsrekrutierungen. Wir werden gleich Bilder davon sehen, unglaubliche Bilder. Sie berichtet aber auch von dieser wahnsinnigen Widerstandsfähigkeit eines ganzen Landes. Immer noch, muss man sagen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Danke.
Ja, und vielleicht ist das der Grund, warum Claudia Major, die sich seit vielen Jahren intensiv mit Sicherheitsstrategien beschäftigt, sagt, trotz allem muss man sagen, die rein militärische Lage der Ukraine ist im Moment wahrscheinlich so gut wie seit mindestens einem Jahr nicht mehr. Sie macht das unter anderem fest an der Tatsache, dass es den Ukrainern gelungen ist, systematisch zentrale, wichtige Ziele der Russen auszuschalten, beispielsweise die Öl- und Gasindustrie wirklich empfindlich zu treffen und vieles mehr. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, die Frau, die traditionell für Hoffnung und Zuversicht in dieser Sendung verantwortlich ist und zuständig ist, Florence Gaub, die bei ihrem letzten Besuch hier sagte, ich habe irgendwie wahnsinnig die Nase voll von diesen ewigen Weltuntergangsszenarien. Denn so wie es gerade überall beschrieben wird, muss es nicht kommen. All das hat sie sehr eindrucksvoll in ihrem letzten Bestseller beschrieben, Szenario auch schon ein bisschen her, in dem es aber interessanterweise auch um Finnland geht und die finnische Militarisierung, die sie als extrem beschreibt und wichtig, als nicht so einfach auf andere Länder übertragbar. Und die interessante Frage ist, warum nicht? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich sehr gespannt bin. Die erste Frage vielleicht an Sanna Marin, die, ich glaube, für die Tony Blair Stiftung die Ukraine beim EU-Beitritt berät. Wie beeinflusst eigentlich der Iran-Krieg den Krieg in der Ukraine? Wie wirkt das gerade zusammen? Können Sie das einmal beschreiben?
It is true that we work with the Ukrainian government.
Ja, das stimmt, dass wir mit der ukrainischen Regierung zusammenarbeiten.
The EU accession.
Auch was den EU-Beitritt angeht, das Land möchte möglichst bald der EU beitreten und wir unterstützen so, wie wir es können, aber natürlich muss die ukrainische Regierung die meiste Arbeit leisten. Wir unterstützen nur bei den Institutionen und wir hoffen, dass die Ukraine es schafft. Hoffentlich noch in dieser Kommissionsamtszeit.
Was mir aufgefallen ist, auch wenn man in Ihrem Buch mal liest, wie unglaublich klar Sie von Anfang an waren, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht. Haben Sie das Gefühl, dass das, was gerade am Golf passiert, dass das der Ukraine eher hilft oder eigentlich dazu führt, dass wir diesen Krieg mit in Europa völlig aus dem Fokus verlieren?
Well, I think if we look now at the situation of
Ukraine, ich glaube, wenn wir uns die Situation der Ukraine jetzt anschauen und den Nahen Osten, wo die Ukraine auch mit Technologien unterstützt hat, zu diesen Technologien haben sie seit Beginn des Krieges ja sehr viel Wissen angehäuft. Und wir sehen, dass die Ukraine jetzt auch im Westen eine große Rolle spielen kann und uns hilft, unsere militärischen Fähigkeiten auszubauen und uns auch anzuleiten bei der Situation im Nahen Osten. Das heißt, das Gewicht der Ukraine international hat so zugenommen, wie wir es nicht haben erahnen können.
Das ist spannend. Florence Gaub ist bei uns, die neulich sagte in einem Interview, es ist total bizarr. In der Presse dominiert eigentlich immer nur ein einziger Krieg. Als könnten wir uns sozusagen nicht gleichzeitig auf zwei ähnliche Dinge konzentrieren. Was haben Sie damit gemeint? Das klang sehr frustriert.
Ja, natürlich. Für jemanden, der zu Krieg arbeitet und weiß, dass es eigentlich zu jeder Zeit 120 mehr oder weniger gibt, je nachdem, wie man es misst. Und es geht die Aufmerksamkeit von einem Krieg weg zum anderen. Mhm. Ich habe mal gelesen, der Mensch kann 5 Probleme gleichzeitig handeln, aber ich glaube, das ist schon das Maximum. Weil das heißt wahrscheinlich nicht 5 Kriege gleichzeitig, aber natürlich, wir haben immer das Gefühl, es ist nur der Krieg da, auf den wir gerade schauen. Und deswegen ist es, was Sie ja gerade beschreiben, das ist ja auch die Frage an Frau Marien, ist es Ukraine oder Golf? Nee, es ist halt beides. Ne?
Aber und es wirkt zusammen.
Es wirkt zusammen, sowieso geopolitisch wirkt es zusammen, in vielerlei anderer Hinsicht, aber es ist nicht so, dass der eine Krieg aufhört, wenn man nicht mehr hinschaut.
Und wie hat sich die Unterstützung verändert? Das wäre auch gleich mal die interessante Frage an Claudia Major. Wie sieht es denn aus mit der Unterstützung der Ukraine? Findet die noch statt? Wenn man Selenskyj zuhört, hat man den Eindruck, die fühlen sich gerade sehr alleingelassen. Wie ist denn die Situation tatsächlich?
Also dieser Shift in der, sag ich mal, gerade europäischen Aufmerksamkeit, in der amerikanischen ist ja schon länger so, aber das ist natürlich frustrierend jetzt aus, ich sage jetzt mal, Informationsperspektive. Und die Ukraine war immer sehr stark in, ich sage jetzt mal, in der Informations-, ich will es nicht Kampagnen nennen, aber es war einfach ein sehr gutes, ja, Pressearbeit, wenn man so will. Faktisch, ich glaube, Claudia kann da noch mehr dazu sagen, die Unterstützung der Europäer hat sich jetzt nicht groß verändert. Was ich sehe, ist ein geopolitisches Fenster, was sich durch den Golf aufmacht. Die Golfstaaten waren im Ukraine-Krieg, haben sich versucht, rauszuhalten, neutral zu verhalten. Mhm. Ne? Und jetzt hilft die Ukraine den Golfstaaten gerade in Drohnenfragen und so weiter. Ist dann die Frage, ob sich das dann später auch noch auszahlt auf geopolitischer Ebene, sei es jetzt diplomatisch oder auch militärisch. Aber ich sehe durchaus, da ist eine potenziell positive Möglichkeit für die Ukraine.
Ist es nicht eine groteske und auch ironische Wendung, dass ausgerechnet diese angegriffene Ukraine, dieses Land, das so sehr leidet, jetzt, vielleicht die Frage an Claudia Major, den Amerikanern dabei hilft, wenn es um die Frage geht, wie kriegen wir das mit diesen Drohnen in den Griff? Und wie genau machen die das?
Ja, nicht nur den Amerikanern, sondern auch den Golfstaaten. Mhm. Und da merkt man auch, dass sich langfristiges politisches Engagement auswirkt. Florence hat das eben schon gesagt. Die Kooperation wird enger. Die Ukraine hat seit 2022 versucht, systematisch Kontakte mit den Golfstaaten aufzubauen. Mhm. Regelmäßig besucht. Die Golfstaaten waren auch teilweise involviert bei den Bemühungen für den Getreidedeal im Schwarzen Meer, auch bei einigen Behandlungsansätzen. Mhm. Und das zahlt sich jetzt aus. Es gibt bis zu 200 ukrainische Ausbilder jetzt in der Golfregion, die helfen. Und die Ukraine hat ihnen das gesamte Arsenal, was sie haben, also Drohnenabfang, Technisches und anderes zur Verfügung gestellt, um sie zu unterstützen. Und das Spannende ist, dass die Ukraine halt nicht als Bittsteller auftritt, sondern die sagt, wir haben was, was ihr nicht habt. Und im Gegenzug helft ihr uns vielleicht mit der Finanzierung, helft ihr uns vielleicht mit Patriots oder anderes. Also es gibt, wir haben momentan so eine Umkehr, ne? Also die Ukraine bringt den Amerikanern, den Golfstaaten und auch uns Westeuropäern ihre Erfahrungen bei. Also ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel auch, dass ukrainische Ausbilder mittlerweile auch im deutschen Heer sind. Initiative vom Inspekteur General Freuding. Also wir haben gerade so eine Umkehr, dass wir ganz bewusst von der Ukraine lernen.
Ich schau gerade Susanne Petersen. Wie nehmen denn die Ukrainer das wahr? Also ich habe, trotz allem, was wir jetzt hier so lobend erwähnt haben, ich habe da so ein kognitives Dissonanzgefühl, glaube ich, nennt man das in der Psychologie. Ich verstehe nicht sozusagen diesen Widerspruch zwischen auf der einen Seite, ihr tut nicht genug für uns und auf der anderen Seite hat ausgerechnet diese Ukraine dann die Kapazitäten, am Golf auszuhelfen, Ausbilder nach Deutschland zu schicken und so weiter. Wie passt das zusammen? Nehmen die das auch so wahr?
Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Ebenen. Also auf der einen Seite ist man sehr stolz darauf, auch an der Front, das erzählen uns viele Soldaten, dass man jetzt quasi zeigen kann, wir sind nicht ständig der Bittsteller, wie schon gesagt wurde. Aber auf der anderen Seite ist die Technik auch dringend benötigt. Und was wir auch beobachten, ist, dass die Ukraine zunehmend zu einem Markt auch wird, dass internationale Firmen auf diesen Markt drängen, auch sagen, wir wollen diesen...
In der Ukraine selber? Ja. Oder wo passiert das?
Ja, in der
die
Ukraine
Produktion
selber.
Von die diesen Produktion. Waffen, von Drohnen, von auch... Ja. Raketen und so weiter. Es passiert dort.
Es passiert auch in der Ukraine und dass wir auch sehen, dass auch Technik geschickt wird beispielsweise, weil unbedingt jeder diesen inoffiziellen Stamp haben will, Battlefield approved oder halt benutzt an der ukrainischen Front, weil natürlich international auch überall jetzt Brigaden, Einheiten aufgebaut werden, die Drohnen verwenden möchten. Und was wir auch sehen, ist, dass selbst ukrainische Technik, wenn sie produziert ist, in die Massenproduktion geht und an die Front kommt, schon veraltet ist. Also es ist ein sehr gnadenloser Technikkampf. Wir haben überall an der Front, wirklich teilweise an vorderster Front, Werkstätten in Kellern versteckt, in Schützengräben, wo Männer sitzen, die nichts anderes machen, als Drohnen, Hardware und Software zu präparieren.
Wir haben ein paar Bilder auch von diesen Drohnenangriffen. Vielleicht können wir das einmal zeigen, wie das aussieht. Das ist interessant. Sie sagen, wir hatten auch jemanden neulich hier, der sich mit Drohnen ausschließlich beschäftigt, beruflich. Und sie sagte, dass die Innovationszyklen so kurz sind mittlerweile, dass teilweise nach 3 Monaten ist das, was gestern noch neu und innovativ war, schon wieder erledigt.
Das ist so. Also das sagen auch die Soldaten.
Das heißt, die Drohne, die du heute herstellst, ist in 3 Monaten schon nicht mehr zu gebrauchen.
Oder vielleicht sogar schneller. Also nicht zu gebrauchen, natürlich nicht. Also erstmal ist es ein Gerüst, das dann aktualisiert wird in Hard- und Software, also an der rumgeschraubt wird, an der rumprogrammiert wird. Wir sehen auch zunehmend, dass AI eingesetzt wird, künstliche Intelligenz. Zur automatischen Zielerfassung, auch um auszuwerten, beispielsweise die Videos, die den ganzen Tag durch die Drohnen aufgenommen werden. Also vielleicht entgeht einem Piloten in der Stresssituation etwas, was später KI erkennen kann. Ich habe mit einem Soldaten gesprochen, das kriegen wir kaum noch mit, der gesagt hat, er hat sich vor einem Jahr gemeldet. Dann habe ich gesagt, das ist untypisch, da lief es schon nicht so gut. Da haben
mit
sich
der
nicht
Rekrutierung,
so,
meinen Sie jetzt?
Ja, ja, und er hat gesagt, er wollte sein IT-Studium abschließen und dann sich in der Form nützlich machen.
Okay,
und der programmiert, der entwickelt Systeme, die quasi auch im Nachhinein noch Ziele erkennen, auch russische Soldaten erkennen, informiert direkt seine Einheit und die dann am nächsten Tag oder den nächsten Stunden dann vielleicht doch nochmal dahin fliegen und den Angriff beenden.
Wow. Das heißt, es gibt dann im Grunde, Sie dürfen sofort, es gibt keinen Ort, an dem du dich wirklich sicher fühlen kannst.
Ja,
das gilt ja auch für die andere Seite, ne?
Ja, ich glaube, das sagen wir schon lange, ne? Das ist ja seine Gefechtsfeld. Ich habe jetzt letzte Woche mit einem Experten in der Ukraine gesprochen, der gesagt hat, diese Grauzone wird immer größer und größer. Mit der Artillerie haben wir vielleicht von 30 Kilometern gesprochen. Mittlerweile sagt man sogar 50 bis 100 Kilometer kann es sein, dass alles sichtbar ist im Frontgebiet. Das bezieht dann auch mehr und mehr Territorium ein, also auch Dörfer, auch Zivilisten. Und diese Grauzone, die man sich so vorstellen muss, dass teilweise da auch völliges Chaos herrscht, dass man bei Städten beispielsweise in einem Haus Russen hat und im Nachbarkeller Ukrainer. Das hören wir wirklich häufig. Also wo überhaupt
nicht mehr klar ist, wo die Front verläuft.
Überhaupt nicht mehr klar ist. Und das macht es natürlich extrem unübersichtlich und auch extrem gefährlich.
Aber wirklich so krass?
So
also
krass.
In dem einen Haus Russen und dem Nachbarkeller Ukrainer? Oder
wir
umgekehrt?
Haben engen Kontakt mit einem Kommandeur oder ich habe engen Kontakt mit dem und er hat gesagt, sie haben über 3 Wochen nicht mitbekommen, dass im Nachbarkeller direkt Russen waren.
Das ist ja Wahnsinn. Ja. Um mal die Dimension, Frau Major, klarzumachen. Schätzungen zufolge haben die Amerikaner im Irankrieg, am Golf jetzt, innerhalb dieser kurzen Zeit, die das geht, mehr Flug- und Raketenabwehr verfeuert, als die Ukraine in 4 Jahren geliefert bekommen hat. Ist das zutreffend? Das ist ja eine Wahnsinnsdimension.
Also die Zahl, die man aus verschiedenen Quellen bestätigt bekommen kann, ist, dass die Amerikaner etwa 1200 Patriots-Interzeptoren, also Abfangraketen, in dem Irankrieg verfeuert haben. Von einem Vorstandskrieg oder Vorkriegsstand, Entschuldigung, ein bisschen mehr als 2000. Das heißt, sie haben einen Großteil ihres eigenen Reservoirs schon abgeräumt.
Ja.
Die genauen Zahlen für die Ukraine, man hört das aus verschiedenen Quellen, das ist mehr als die Ukraine bekommen hat. Aber der Punkt ist ja auch, dass sie ihre eigenen Reserven maximal angegriffen haben, wohl wissend, dass im letzten Jahr die USA nur etwa 600 Patriots pro Jahr produziert haben. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, was die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Ukraine sind. In bestimmten zentralen Waffensystemen, die die Ukraine haben wollen, die die Golfstaaten haben wollen, die die Europäer haben wollen und die die asiatischen Indo-Pacific-Partner haben wollen, haben wir jetzt überall ein ganz starkes Runterschmelzen der Bestände. Also die Patriot-Flug- und Raketenabwehrsysteme, die wollen alle gerade haben. Es gibt noch andere Waffensysteme, beispielsweise die Tomahawk-Marschflugkörper. Das sind die amerikanischen Bestände, die hatten 3000 etwa vor dem Krieg, jetzt 1000 haben sie etwa eingesetzt. Die gehen halt auch runter. Wir gehen davon aus.
Wie lange dauert es, sowas nachzuproduzieren?
Also die Lücken, die jetzt in dem Iran-Krieg gerissen worden sind, gehen wir davon aus, dass es zwischen 1 bis 4 Jahre dauert, um diese Lücken wieder aufzufüllen, weil die Produktionszyklen sehr, sehr, sehr langsam sind. Und das ist nicht nur problematisch, weil es Lücken reißt. Das zeigt auch die Verwundbarkeit der Industriezyklen. Sie hatten eben davon gesprochen, dass wir schneller und günstiger produzieren müssen. Und was wir in der Ukraine sehen, ist eigentlich was, was man industriellen oder technologischen Darwinismus nennen könnte. Das schnellste, billigste, beste
Darwinismus.
Setzt sich durch industriellen Darwinismus oder technologischen.
Denn
du hattest das angesprochen. Es geht nicht nur darum, dass die Entwicklungszyklen so schnell sind, dass nach 3 bis 6 Monaten schon das neue Modell kommt. Was in der Ukraine auch beeindruckend ist, dass die Erfahrungen von der Front direkt in die nächste Produktionsserie eingebaut wird. Und das können natürlich westliche Industrien und westliche Streitkräfte nicht bereitstellen. In der Ukraine sind mehrere Regulatorien einfach außer Kraft gesetzt worden, weil man gesagt hat, in der Situation, was zählt, ist es, die Ausrüstung zu haben.
Klar.
Ja? Das heißt, wir können sehr viel von der Ukraine lernen, aber man kann es nicht 1:1 übertragen. Aber was der Iran-Krieg zeigt, das ist die enorme Verwundbarkeit von den traditionellen militärischen Ausrüstungen. Unsere industrielle Langsamkeit, Abhängigkeit. Und das wird zu einer riesengroßen Verwundbarkeit. Ne? Also man kann zwar militärisch erfolgreich sein, die Angriffe, aber wenn das industrielle Rückgrat nicht funktioniert, wird es nicht funktionieren. Ne? Also es gibt diesen Spruch, Armeen gewinnen Schlachten, aber einen Krieg gewinnt die Industrie. Der die Vorräte, die Lücken immer wieder auffüllen kann.
Und da sind wir schneller als andere. Die Geschwindigkeit.
Schneller und günstiger als andere. Sanna Marin hat das angesprochen. Wenn man auf eine super billige Drohne mit einem super teuren Patriot-System zielt, ist das finanziell nicht nachhaltig.
Sanna Marin wollte gerade, und dann habe ich eine Frage an Florence Gaub.
It is actually extremely important to understand.
Ja, es ist extrem wichtig zu verstehen, dass man nicht die gleiche Drohne immer und immer wieder benutzen kann. Man muss sie abändern und man muss sicherstellen, dass die Innovationen integriert werden. Und man braucht auch Unternehmen wie die finnische Nest AI, die Systeme entwickelt, damit man sie KI-basiert verändert. Man hat also eine leere Hülle und dann setzt man die Software so ein, dass verschiedene Zwecke bedient werden können. Und ich glaube, solche Systeme werden mehr und mehr genutzt. Ja. Denn man kann nicht einfach nur Drohnen auf Halde legen und hoffen, dass die dann in jeder Situation funktionieren.
Genau. Können Sie das einmal beispielhaft mal erklären? Also wenn Sie sagen, das ist im Grunde wie eine leere Hülle. Und wenn Sie sagen, da kommt KI, also künstliche Intelligenz zum Einsatz oder bestimmte Teile, Systeme von künstlicher Intelligenz. Wie muss man sich das vorstellen? Programmiert sich das selbst? Ist das sozusagen etwas, was die Innovation selber schafft? Oder wie funktioniert das?
I'm not a technical engineer.
Ja, aber Sie sind nah dran an diesen Dingen.
Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber die Idee ist, dass wenn man eine Drohne hat, denn wir brauchen ja unglaublich viele Drohnen in Europa, dann muss man in der Lage sein, die an die Situation anzupassen, wenn zum Beispiel die Wetterbedingungen sich ändern. Oder die Situation auf dem Schlachtfeld verändert sich. Dann muss man die anpassen und auch gucken, wie der Feind seine Kapazitäten einsetzt. Und wir brauchen Systeme, die sich im großen Maße anpassen können.
Das ist interessant.
Und natürlich ist die KI die Zukunft. Aber ich bin keine Technikerin. Es gibt wesentlich qualifiziertere Leute.
Sitzt zum Beispiel neben Ihnen. Ich würde gerne Florence Gaub fragen, wenn man, was Claudia Major gerade angesprochen hat, ist ja, wenn man sich das anhand von Zahlen mal anschaut, man kann es ja sozusagen vermessen, noch viel beeindruckender. Also so eine Shahed, so eine modifizierte, das sind diese iranischen Drohnen, die Russen ja in der Ukraine einsetzen. Also auch da sehen wir wieder die Zusammenhänge. Was kostet die zwischen 30.000 und 50.000 Dollar ungefähr?
20 und 50.000,
ja. So, 20 und 50, okay. So eine Patriot-Luftabwehrrakete, 3 Millionen?
3, noch was.
Wahnsinn. Das ist die Dimension, um mal klarzumachen, über wie viel Geld wir da reden. Das heißt, wenn da richtig Vorräte verschossen werden, ganze Jahresproduktionen, wie gefährlich ist das für uns, für die NATO? Wie verwundbar sind wir da gerade durch das, was da gerade am Golf passiert?
Was jetzt im Golf passiert? Naja, also das Problem im Golf ist, dass es eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Erstens ist da natürlich die Energiekrise, die sich daraus ergibt. Ne? Also die Tatsache, dass der Iran, der ja schon seit Jahrzehnten immer wieder mit gedroht hat, wenn ihr uns was tut, machen wir die Meeresenge von Hormuz zu. Mhm. Sie haben es aber nie gemacht. Und deswegen hat man immer gedacht, dann werden die es auch nicht tun. Ne? Das ist klassischer graues Rhinoceros, wenn man das dann in der Zukunftsforschung, etwas, was eigentlich total vorhersehbar ist, dann plötzlich passiert. Das graue Rhinoceros ist ein negatives Event, wo jeder weiß, das kann passieren, aber man tut nichts dagegen.
Ich kenne auch den schwarzen Schwan. Was macht der?
Der schwarze Schwan ist völlig unvorhersehbar. Das graue Rhinoceros, zum Beispiel Klimawandel, wir sehen, dass das passiert, wir tun nichts.
Okay.
So, also
Klimawandel ist ein graues Rhinoceros, genau, in dieser Sprache.
Genau. Wenn ich überlege, eigentlich sind Rhinoceros wahrscheinlich immer grau. Aber der Punkt ist einfach nur, das geht um die Farbe schwarzer Schwan. Egal, in der Zukunftsforschung werden so disruptive Ereignisse haben so Tiernamen. Ne?
Ja.
Und auf jeden Fall.
Ist leichter zu ertragen. Ja. Aber die Verwundbarkeit, das war sozusagen.
Genau, so die Verwundbarkeit.
Also, wie gefährlich ist das für uns, wenn die Amerikaner leerlaufen?
Ja? Also das Problem ist, dass ja schon jetzt, wir sind ja jetzt schon verwundbar. Also das ist auch der Grund, warum wir alle mit einem Riesentempo arbeiten an all diesen, die ganze Verteidigungsreform jetzt in Deutschland, aber auch in anderen NATO-Staaten. Ich glaube, Finnland ist da nicht so schlecht aufgestellt wie die anderen. Aber die anderen sind eigentlich alle, also jetzt gerade Deutschland, aber natürlich auch Italien, Frankreich, Großbritannien, alle haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und wir reden ja so viel über den Artikel 5, aber keiner redet über den Artikel 3 des NATO-Vertrages, in dem steht, alle Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre Verteidigungskapazitäten adäquat aufrechtzuerhalten, das haben wir alle seit 20 Jahren nicht gemacht. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein Verwundbarkeitsfenster, was ganz ehrlich von der Ukraine für uns noch, soweit es geht, zugemacht wird. Oder ich weiß nicht, ob Sie Game of Thrones mal gesehen haben, Hodor, der hält die Tür. Das ist die Ukraine für uns gerade. Weil solange Russland in der Ukraine gebunden ist, hat es nicht die Kapazitäten, uns so anzugreifen, wie es die Ukraine angegriffen hat. Sobald der Krieg vorbei ist, haben wir ein Problem, denn wir haben jetzt nicht die Kapazitäten. Unabhängig von, und die USA haben die auch nicht. Also wir haben jetzt eine Riesenverwundbarkeit, schon jetzt. Und deswegen dieses riesige Tempo, weil die Frage ist, wenn der Krieg in der Ukraine zu Ende geht, dann irgendwann, oder zumindest Russland seine Kapazitäten runterfahren kann, hat es die Möglichkeit, uns anzugreifen. Ob es dann macht, ist wieder eine andere Frage. Aber solange wir nicht die politische Sicherheit haben, dass es unwahrscheinlich ist, müssen wir uns darauf einstellen, so wie Finnland das jetzt schon immer gemacht hat.
Darüber sollten wir auch gleich mal sprechen.
Gehen wir einfach mal vom schlimmsten Fall aus. Ja? Ja. Und diese Situation haben wir schon jetzt, auch ohne, dass die USA den Krieg im Iran haben.
Sofort würde gerne Frau Petersen fragen, vorher noch kurz. Das ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, das ist naiv zu glauben, die geben sich mit dem Donbass zufrieden. Weil eigentlich geht es darum gar nicht.
Der Zusammenhang da war, dass ja immer wieder gefordert wurde. Wir hören das dann auch oft, werden das oft in Live-Schalten gefragt. Also warum will die Ukraine den Donbass nicht abgeben?
Ja, sondern dann könnte es das und dann ist Ruhe.
Ja, dann wäre doch Ruhe. Und das ist aus ukrainischer Sicht absurd. Also weil sie sagen, wir sehen doch jeden Tag, dass das Ziel mehr ist. Wir hören das in den russischen Nachrichtensendern. Es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt, davon auszugehen, dass Russland nach dem Donbass Schluss machen würde. Und das hören wir auch nicht aus Verhandlungsgesprächen oder so raus. Und trotzdem wird immer wieder diese Frage gestellt an die Ukraine, an die Opfer. Warum gebt ihr nicht ein Stück eures Landes her? Und dann wäre doch Frieden. Und wenn wir mit den Soldaten auch sprechen, wenn wir mit den Menschen im Donbass sprechen, da wohnen noch Menschen, das ist das Zuhause. Ob sie bereit wären für einen Frieden, das abzugeben und diese Frage, weil sie nun mal in Deutschland immer wieder gestellt wird, einfach weitergeben, werden wir angeguckt, als ob wir nicht alle Tassen im Schrank haben. Weil sie sagen, warum kommt ihr, also woher nehmt ihr diese Frage, dass es dann eben aufhören würde? Es gibt diese Anhaltspunkte nicht und die Soldaten sind müde. Also wir haben das 2023 schon gesagt, wenn wir an die Front gereist sind, sie wollten diesen Krieg nicht. Es sind mehr und mehr Männer, die nicht Berufssoldaten sind, sondern die mobilisiert wurden, auch unter schwierigen Bedingungen, die nicht sich freiwillig gemeldet haben.
Wenn Sie das, Frau Peterson, gerade ansprechen, vielleicht machen wir diesen kleinen Einschub. Ich muss etwas vorwegschicken. Ich habe neulich bei einer Veranstaltung in einer Kirche, St. Nikolai-Kirche hier in Hamburg, ein Gespräch gehabt mit einem jungen Mann, der auf mich zukam und sagte, Sie haben neulich in Ihrer Sendung gesagt, es gibt keine Zwangsrekrutierungen in der Ukraine. Und ich habe das erst sozusagen von mir gewiesen, so nach dem Motto, so habe ich das eigentlich nicht gemeint, weil ich davon ausgehe, dass Zwangsrekrutierung in der Ukraine etwas anderes meint als eine Zwangsrekrutierung in einem Land wie Russland. Aber natürlich hat er den Punkt. Und ich bin noch ein weiteres Mal ins Grübeln gekommen, als ich diese Bilder gesehen habe. Vielleicht können wir das einmal kurz zeigen, wie dort tatsächlich zum Teil auf offener Straße zwangsrekrutiert wird. Können Sie einmal beschreiben, Frau Peterson, was wir da sehen?
Also ich glaube erstmal Zwangsrekrutierung, das passiert ja auf Basis des Gesetzes. Ne? Also es ist,
ja, das
es
war der Grund, warum ich ein Problem mit diesem Wort hatte. Ja. Aber die Bilder hier sind natürlich schwer zu ertragen.
Genau, also wir kennen solche Bilder. Ich höre das auch. Ich war auch noch vor wenigen Wochen an der Front in Richtung Donbass, wo ich mit Männern gesprochen habe, die auf ähnliche Art und Weise
auf offener Straße
mobilisiert wurden, entweder in den Bus gebeten oder im Zweifel geschoben oder gezerrt wurden. Wir hören auch von Männern, ich habe es gerade eben einmal gesagt, die Fensterscheiben von Bussen einschlagen und fliehen auf dem Weg in Richtung Front.
Also die sind im Bus an die Front und hauen dann ab, weil sie so verzweifelt sind, desertieren auf gut Deutsch.
Ja. Darf ich ganz kurz noch einwerfen? Also ich will es wirklich nicht kleinreden, aber Desertion ist normal auch in westlichen Militärs. Ne? Also auch in den USA, im Irak zum Beispiel oder auch in Frankreich, Großbritannien, so 5% plus minus passiert in jedem Fall. Ne? Also ich will es nur den Kontext geben, aber natürlich sind die Bilder sind erschütternd. Ja.
Ich würde das auch sagen. Also ich würde sagen, wir haben mit einem Psychologen an der Front gesprochen, der ist kein ausgebildeter Psychologe, der ist dazu geworden im Laufe der Zeit quasi, der gesagt hat, ungefähr 30% von denen, die jetzt wirklich kommen. Also nicht, natürlich war das anders 22, 23, wo sich viele freiwillig gemeldet haben. Das hat sich aber auch verändert und das gehört zur Wahrheit auch dazu. Ich will damit nicht sagen, dass da eine Armee steht, die nicht kämpfen möchte. Das stimmt eben überhaupt nicht. Das wären die falschen Rückschlüsse, weil wenn man dann fragt, wollt selbst diese Männer, die nicht wollten, Männer, die wir in Kiew sprechen, Kollegen von uns, wir arbeiten nur mit Ukrainerinnen und Ukrainer, wenn wir die fragen, die nicht sich gemeldet haben offensichtlich, sondern mit uns arbeiten, die sagen, ich möchte nicht kämpfen, ich glaube, ich würde es auch nicht können, aber ich möchte auch nicht russisch werden, ich möchte nicht das Land verlieren. Und wenn
ich verstehe
mit
das Dilemma total.
Todmüden Männern an der Front sprechen, dann sagen sie, sage ich, wollt ihr den Donbass abgeben? Nein, wollen wir nicht. Okay, wollt ihr weiter kämpfen? Nein, wollen wir nicht. Wir wollten diesen Krieg nicht. Okay, was ist dann die Lösung? Und dann kommt dieses komplett Verzweifelte, wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen, wie steht denn Deutschland hinter uns? Wie steht die EU noch hinter uns? Driftet die Aufmerksamkeit weg oder nicht? Diese moralische Unterstützung, die es am Anfang auch aus Deutschland, aus der EU, aus der Welt, aus dem Westen gab, die wird ja auch weniger und das wird durchaus wahrgenommen. Also ich will auf gar keinen Fall sagen, da kämpft eine Armee, die nicht kämpfen will. Das stimmt nicht. Mir hat ein Mann gesagt, wenn wir nicht kämpfen, hören wir auf zu existieren. Wir haben keine Wahl. Aber trotzdem gibt es vermehrt Männer, die da hinkommen. Viele Männer, die sich nicht freiwillig gemeldet haben. Ich war in einem Zelt mit 150 Männern, da hat sich keiner freiwillig gemeldet. Und die wollen das auch nicht. Die machen das. Aber es gibt auch da viele, die sich bis zum Schluss wehren.
Also und dann passiert was?
Ich habe das auch gefragt. Die meisten lassen sich noch überzeugen. Im Zweifel, also das war das Zelt, im Zweifel würde es vor Gericht gehen. Dann kann man bis zu 5 Jahre ins Gefängnis gehen, wenn man sich wirklich bis zum Schluss weigert. Aber natürlich gibt es auch andere Fälle, wo sich jemand weigert und dann ein bisschen vorne mehr an der Front eingesetzt wird.
Aber es gibt dann auch den Fall, von dem Sie berichtet haben, dass Kommandeure sagen, ich will die eigentlich gar nicht mehr wirklich kennenlernen, weil ich weiß, ich schaue da in den Augen von Menschen, die bald tot sein werden.
Ja, also und ich habe mich da auch selber bei ertappt, dass ich zurückgefahren bin und dachte, wie brutal? Also ist das richtig? Warum macht er das denn, wenn er das für falsch hält, wenn er nicht mal diese Männer kennenlernen will? Aber es ist natürlich von mir und wie von uns allen vielleicht auch ein Stück weit verlogen, weil wir die absolut. Soldaten führen aus, was natürlich erstmal die Militärs obersagen, was die ukrainische Regierung sagt, was der Westen unterstützt, was wir wollen. Wir wollen, dass die Ukraine sich verteidigt. Und dann zu sagen, wir wollen aber nicht, dass Männer dafür sterben oder dass Männer nicht ganz freiwillig an die Front gehen oder dass die nicht gerne sterben, das ist nicht ehrlich.
Darf ich Sie einmal fragen, Frau Petersen, das Foto, das da gerade hinter Ihnen zu sehen ist, können Sie das einmal einordnen für uns? Was ist das für ein Bild?
Das ist was, was gerade auch in der Ukraine viel berichtet wird. Es geht um Soldaten eben auch. Und da das spielt vielleicht auch in dieses Ganze hinein, die eben sehr lange an vorderster Front waren und nicht ausreichend mit Essen, Lebensmitteln, mit Wasser versorgt werden konnten. Die Verwandten schlagen gerade stark Alarm. Das wird untersucht. Aber auch hier, ich habe selber mit Männern gesprochen, die gerade zurück von 140 Tagen an vorderster Front in einem Erdloch auskamen, die 6 Russen getötet haben aus nächster Nähe und neben den Leichnamen ausgeharrt haben in einem Erdloch. Die waren vor einem Jahr, ja, sie wurden letzten Mai mobilisiert, auch nicht freiwillig gemeldet, unter 30 beide, ein Koch und ein Kranführer. Die wurden vor einem Jahr mobilisiert und die haben diese Grundausbildung bekommen, sind direkt an vorderste Front und haben das durchgehalten. Und auch diese Männer haben gesagt, sie wollten nicht kämpfen, aber trotzdem glauben sie, dass es richtig ist. Also ich will auf, also das ist, fände ich schlecht, wenn das falsch verstanden wird, aber ich glaube, es gehört zu einem Krieg dazu. Und was mir auch ein Soldat gesagt hat, ist, wir wollen das nicht hören. Wir wollen, dass sie die verteidigen. Wir wollen die Ukraine als resiliente Helden sehen. Aber wir wollen uns nicht eingestehen, was das kostet, was es bedeutet, an vorderster Front zu verteidigen. Und ich glaube, zumindest das ist man diesen Männern schuldig, dass man sich, also dass man zumindest hinschaut und sagt, ja, so sieht Krieg aus. Mhm. Das gehört dazu.
Ich meine, das, was Sie da gerade beschreiben, hat ja eine andere Seite. Und Sie haben gerade das Wort scheinheilig benutzt. Ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Weil diese tiefe Verzweiflung ist ja im Grunde die Entsprechung, sagen, unserer Unterstützung, die sehr lange Zeit sehr verhalten ausgefallen ist. Und sie ist das Ergebnis davon. Diese tiefe Verzweiflung, dieses sich nicht wehren können und das Gefühl haben, nur verheizt zu werden, hat damit zu tun, dass du metaphorisch gesprochen sozusagen mit dem Küchenmesser gegen einen Raketenwerfer antreten musst. Das ist ja das Ergebnis genau dieser Politik. Deswegen die Frage an Sanna Marin. Sie haben schon 2022 gesagt, wir hatten keine klare Vision, wir hatten keine klare Botschaft, wir hatten keine klare Idee davon, wie unsere Reaktion aussehen sollte, nämlich, dass die Ukraine diesen Krieg, Achtung, das ist ein wichtiger Satz in der deutschen Politik, diesen Krieg gewinnen muss und nicht nur nicht verlieren darf. Das war ja mal der rhetorische Kniff in der deutschen Politik. Wir denken an Olaf Scholz. Können Sie das einmal ausführen? Warum war Ihnen das so klar?
Well, first of all, I must say it is extremely
important. Zunächst einmal muss ich sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir diese Bilder sehen und dieses Video, damit wir nicht vergessen, was der Krieg ist. Das ist nicht schön, es ist nicht nett. Das sind nicht nur Heldengeschichten, es ist furchtbar. Und das schon seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren haben die ukrainischen Soldaten und das ukrainische Volk das gelebt. Und nicht nur für sich gekämpft, sondern für ganz Europa. Und die Frage, die Sie stellen, ist genau richtig. Wo war unsere Hilfe? Oft war es zu wenig, zu spät. Und Europa hat keine Vision, wohin dieser Krieg führen soll, wo er endet. Denn wir waren nicht mal in der Lage zu sagen, dass wir wollen, dass die Ukraine gewinnt und Russland verliert. Und wenn wir das Ziel nicht kennen, dann haben wir auch keine Strategie. Und ich glaube, es ist extrem wichtig für alle hier in Deutschland, aber auch in ganz Europa zu verstehen, warum es so wichtig ist, dass die Ukraine gewinnt. Denn nicht nur die Ukraine lernt jeden Tag auf dem Schlachtfeld, auch Russland. Die modernisieren ihr Militär auch. Und die bereiten sich vor auf einen viel ausgeweiteteren Krieg, eine Schlacht. Und wenn wir wollen, dass die Ukraine uns in der Zukunft unterstützt und dass sie Russland aufhalten, dann müssen wir auch sehen, dass wir ansonsten verletzlich sind. Also es ist wichtig, der Wahrheit des Kriegs ins Gesicht zu schauen und der Ukraine genau das zu geben, was sie verzweifelt braucht, damit wir diese Bilder nicht mehr sehen müssen. Wir können etwas tun. Wir müssen nicht nur da sitzen und warten. Und erst zu spät reagieren, wie es so oft passiert. Wir können helfen. Ja. Wir helfen schon und wir könnten noch so viel mehr tun.
Das ist, finde ich, eine perfekte Überleitung zu dem, worüber wir jetzt reden sollten. Es ist interessant, in der Vorbereitung auf die Sendung, egal ob man liest, was Sie schreiben, egal ob man liest, was Florence Gaub schreibt, egal ob man sich mit Interviews von Claudia Major beschäftigt, immer wieder fällt der Name dieses kleinen, feinen, sympathischen Landes im hohen Norden, Finnland. Wenn es um die Frage geht, wie könnten wir selber resilient werden? Und dieser finnische Weg zeigt, Frau Major, so habe ich das verstanden, dass wir, egal wie übermächtig der Gegner zu sein scheint und vielleicht auch tatsächlich ist, dass wir aber dennoch sowas wie eine, wie soll man sagen, eine Selbstermächtigung auch haben, dass wir Möglichkeiten haben, es denen zumindest so schwer wie möglich zu machen. Und daraus entsteht, so habe ich Sie verstanden, eine Art von Optimismus, auf jeden Fall eine neue Perspektive auf das Ganze, die weggeht von dieser wahnsinnigen Mutlosigkeit, mit der wir uns manchmal so rumschlagen. Ist das richtig verstanden?
Ja, obwohl ich natürlich sagen würde, wir haben mit Sanna Marin jemanden, der das noch viel besser erklären kann.
Ja, aber sagen aber Sie mal, wie Sie das als Militärstrategin sehen.
Ja, ich denke, was beeindruckend ist bei Finnland, ist, dass man die Mischung hat von der historischen Erfahrung, der Winterkrieg, wo Finnland gelernt hat, es kommt keiner, wir müssen das alleine machen. Und gleichzeitig die geografische Lage. Man sieht das ja schon an der Karte, über 1300 Kilometer Grenze mit Russland. Und gleichzeitig, Florence Gauff hatte angesprochen, Artikel 3 der NATO, der nämlich sagt, wir müssen zuerst selber verteidigungsfähig sein.
Das ist diese Grenze, Entschuldigung, ne? Das ist dieses Grenzgebiet, 1340 Kilometer, ist lang, ne?
Und Finnland hat so ein Gesamtverteidigungskonzept entwickelt, was einerseits auf militärische Stärke aufbaut und andererseits auf die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft. Da ist halt Sicherheit nicht etwas, was man an den Staat outsourced, das wird schon irgendjemand für uns klären, sondern wo jeder in der Gesellschaft weiß, wo sein Platz ist und sich verantwortlich fühlt. Und das kann man dann in ganz viele Bereiche durchdeklinieren. Es gibt eine gute Ausstattung mit Bunkern. Es gibt es, die Streitkräfte haben einen sehr starken Reservepool. Bei den einfachsten Sachen wird diese Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit schon mitgedacht. Wenn man neue Gebäude baut, ab einer bestimmten Größe, müssen die Bunker mitdenken oder mitbauen. Wenn man an Brücken denkt oder Unterführungen, müssen die zum Beispiel Vorrichtungen haben, womit man sie notfalls sprengen kann, falls es zu einem Angriff kommt. Mhm. Aber das Wichtigste ist wirklich für mich, da sieht man die Bunker zum Beispiel in Helsinki auch, ist dieses Bewusstsein, im Endeffekt sind wir für unsere Sicherheit selbst verantwortlich.
Und das beginnt im Kopf, ne?
Das beginnt im Kopf und das ist nochmal die Lehre aus dem Winterkrieg und auch die Zeit im Kalten Krieg, als Finnland einen Sonderstatus hatte. Wir haben immer so ein bisschen darauf geschaut, gesagt, naja, Finnlandisierung, non-aligned, war das jetzt so erfolgreich?
Finnlandisierung, können Sie das einmal, das ist ein zentraler Begriff, können Sie das einmal kurz erklären,
was heißt das? Ja, dass Finnland sich auf eine bestimmte Art und Weise positioniert hat, bestimmte auch kritische Punkte gegenüber dieser Sowjetunion vermieden hat, nicht Mitglied der NATO wurde und einen Sonderstatus hatte.
Also man provoziert die nicht, aber man ist gleichzeitig klar nach dem Motto, wenn ihr was versucht, wir werden uns wehren.
Genau. Aber der wichtige Unterschied zu uns zum Verständnis ist, dass die drei baltischen Staaten ihre Unabhängigkeit verloren haben, Teil der Sowjetunion wurde, aber Finnland die Souveränität behalten hat. Sie haben etwa 11%, glaube ich, des Territoriums verloren, darunter Karelen, was eine mythologisch-historische sehr bedeutende Gegend ist. Ne? Aber Finnland hat als souveräner Staat überlebt. Was ich total beeindruckend finde und was sehr stark zeigt, diese innere Widerstandsfähigkeit, selbst als Finnland Mitglied der NATO wurde, haben sie nicht gesagt, das macht jetzt die NATO, sondern die eigene Verteidigungsfähigkeit ist immer noch sehr stark ausgeprägt. Und es pilgern fast alle europäischen Länder nach Finnland und schauen, wie man das mit der Resilienz in Finnland hinkriegt. Also es ist eigentlich so ein, so ein Lerntourismus Richtung Finnland, wie man das abschauen kann.
Bevor das gleich die Frau mit der größten Finnland-Kompetenz hier in der Runde erklärt, würde ich gerne nochmal, weil der Blick von außen so interessant ist, Florence Gaub in Szenario, in diesem Buch, das ich vorhin erwähnt habe, da beschreiben Sie das auch. Da reden Sie voller Anerkennung über Finnland. Was ist das, was für Sie so faszinierend ist daran?
Bevor ich darauf antworte, ich will einen kleinen NATO-Witz teilen. Ich arbeite ja bei der NATO, der geht etwa so. Schweden denkt, sie sind der NATO beigetreten. Finnland denkt, die NATO ist Finnland beigetreten. und das ist das, was Claudia gerade beschrieben hat mit diesem Tourismus nach Finnland oder alle schauen nach Finnland. Das ist ihm vielleicht gar nicht so bewusst, aber wie groß die Anerkennung ist für das, was Finnland erreicht hat. Und gerade aus Deutschland, ein riesiger Staat, der nicht die gleiche Verteidigungsfähigkeit hat, würde ich jetzt mal sagen, wie Finnland, jetzt wenn man es proportional macht. Also was daran so interessant ist gerade diese Verschränkung, was auch Claudia beschrieben hat, ne, das ist Sicherheit. Also ich glaube, hier im Durchschnitt keine Lehrerin, keine Kindergärtnerin, kein Busfahrer wüsste, was zu tun wäre, wenn jetzt Russland Deutschland angreifen würde. Es wäre einfach Chaos. Und Finnland hat eben dieses totale Sicherheitskonzept. Also sprich, jede weiß, was zu tun ist.
Wo sein Platz ist sozusagen.
Genau, aber ich möchte gern was als Zukunftsforscherin jetzt mit einem anderen Hut auf noch was dazu sagen. Ja. Das ist nicht nur das. Ja? Also Finnland ist nicht jetzt nur... Also jetzt von außen betrachtet, ne, sicherheitspolitisch interessant, sondern Finnland ist ja auch regelmäßig auf Nummer 1 des UN Happiness Index. Ne? Also der Happiness Index der UN.
Die sind die glücklichsten Menschen, weil die Finnen selber aber sehr überrascht davon sind,
genau,
dass sie angeblich so glücklich sind.
Denken das vielleicht
kennen
gar
die ganz gut. Also,
das wird, also das wird
die glauben
gemessen,
das selber nicht
durch Umfragen, wie glücklich sind sie, sondern es wird bewertet durch Kriminalitätsstatistik, Vertrauen in andere Menschen, überhaupt so Zufriedenheit mit dem Leben allgemein und noch ein paar andere. Und das führe ich darauf zurück, dass also es gibt dieses Sicherheitskonzept, es gibt aber auch in Finnland beispiellos, also wir pilgern nach Finnland auch in Sachen Zukunftsforschung, weil es gibt kein anderes Land in Europa, was so ein vitales Ökosystem hat in Sachen Zukunftsforschung, wo wir auf Regierungsebene, im Parlament, ja, wo Zukunftsausschuss im Parlament, ja, ich war in Helsinki, vor 2 Jahren hatten wir dann die erste NATO-Zukunftskonferenz überhaupt, wurde in Helsinki abgehalten, das ist auch kein Zufall, dass das genau dann in Helsinki war, aber und da hatten wir die finnischen Repräsentanten da und wir haben dann gefragt, das ist ja so crazy und was können wir daraus lernen? Wie können wir das bei uns umsetzen? Und die finnische Kollegin sagte, ja, irgendwie glauben wir, das kann man vielleicht nicht umsetzen in anderen Ländern, weil wir haben eben dieses hohe Vertrauen ineinander. Und jetzt zum Beispiel im Ausschuss im Parlament habe ich natürlich direkt gefragt, okay, wie werden da Entscheidungen getroffen? Und sie sagte, wenn keine Entscheidung getroffen ist, wird gesprochen. Und ich glaube, das ist was wir jetzt per se so nicht haben. Also im Parlament, im Bundestag will man natürlich wissen, okay, wie wird was entschieden, wer hat die Mehrheiten und so weiter. Das heißt aber nicht, dass wir uns zurücklehnen sollten und gar nichts machen sollten. Ich glaube, Finnland ist ein wahnsinnig Inspiration. Wir müssen nur gucken, was können wir hier lernen, was können wir selber entwickeln. Denn ich glaube, das macht das finnische Modell so interessant, dass es von innen heraus entstanden ist und nicht eben von außen.
Frau Marien, bevor wir gleich einmal kurz auch über die NATO sprechen, ne? Sie waren diejenige, das ist ein historischer Moment, der dieses jahrzehntelang neutrale Land dann in die NATO geführt hat. Wenn man sich diese Zahlen mal anschaut, ich habe das vorhin nur so ein bisschen angerissen, 300.000 Menschen unter Waffen, Soldaten, fast 1 Million Reservisten bei einer Gesamtbevölkerung von 5,5 Millionen. Das sind 20%. Wenn man das mal mit Deutschland vergleicht, ne? Sie haben 300.000 Soldaten. Was haben wir, 180, 200.000?
185.000 und soll aufwachsen.
Und wie viele Reservisten haben wir?
Oh, die genaue Zahl weiß
so,
ich nicht.
Es schwankt immer. Ich habe irgendwas zwischen 60 und 100.000 so ungefähr. Ja? Das ist, glaube ich, so ungefähr die Zahl. Das heißt, mit Finnland nicht mal ansatzweise zu vergleichen. Wie ist das möglich? Also wie kriegt man eine Gesellschaft davon überzeugt? Ja, auch in Friedenszeiten. Ja? Es gab ja mal eine Zeit vor dem Februar 22, das mitzumachen, mitzutragen und zu sagen, ja, das sind wir und das macht uns aus.
Well, we have the collective memory.
Wir haben noch die kollektive Erinnerung an die Härten, die wir durchgemacht haben aufgrund der Kriege gegen die Sowjetunion. Wir haben Land und Leben verloren und es gibt sehr viele traurige Geschichten in jeder finnischen Familie. Und wir haben diese kollektive Erinnerung und deswegen ist die Bereitschaft, dem Land zu dienen und das Land zu verteidigen, sehr groß. Und wir haben unsere Wehrpflicht nie aufgegeben, während es in westlichen Europa zurückgegangen ist. Aber auch in Finnland müssen wir oder verstehen wir auch, der Rest von Europa muss verstehen, dass wir in Finnland nicht sicher sind ohne den Rest von Europa, dass wir uns gegenseitig brauchen. Und die Stärke Europas kommt aus der Einigkeit, die Stärke, die wir gemeinsam haben. Deswegen ist das, was in Deutschland passiert, bezüglich der Fähigkeiten, wie hier in das Militär investiert wird, das hat direkte Auswirkungen auf uns. Und wir sind der NATO beigetreten, weil wir gemeinsam in diesem Bündnis sein wollten. Und wir möchten, dass NATO gestärkt wird. Aber wir sind ein kleines Land mit 5,5 Millionen Einwohnern. Wir können Europa nicht alleine verteidigen. Wir brauchen uns gegenseitig. Und was wir zusammentun, ist das, worauf es ankommt.
Können Sie das einmal kurz beschreiben, was das im finnischen Alltag bedeutet? Claudia Major hat es kurz angedeutet, wenn man Neubauten errichtet, dann muss das irgendwann ab einer bestimmten Größe zwangsläufig häufig so einen Schutzraum haben, Schutzkeller haben. Was bedeutet das im Alltag, diese Militarisierung, wenn man so will? Florence Gaub sagte, das ist extrem, wie das dort gemacht wird. Was ist beispielsweise das, was wir da hinten sehen? Können Sie das einmal beschreiben? Anwerfen?
Ich würde es nicht Militarisierung nennen, sondern es ist ja auch, also zum Beispiel jede Firma, jede Schule und so, also weiß einfach, was im Ernstfall zu tun ist. Ich finde Militarisierung
Wehrhaftigkeit
klingt gleich so ein bisschen...
Ja, okay, ja, sowas nicht gemeint.
Das ist ein bisschen Empowerment, ne? Also ich meine, das ist das Faszinierende. Also es gibt ja dieses 72-Stunden-Programm in Finnland, wo jeder wissen soll, was er in den ersten Stunden nach einer Krise macht. Und da geht es halt nicht nur darum, wo finde ich Strom, sondern auch, wie bleibe ich stabil, also psychisch stabil, wie kümmere ich mich um Ältere, wo kriege ich verlässliche Informationen her. Und das heißt, das wird regelmäßig beübt. Man ist kein Opfer in einer Krisensituation, sondern ein Akteur. Und was ich beeindruckend finde in Finnland, ist halt nicht dieses, oh Gott, da kommt eine Krise, sondern wir kriegen das gemeinsam hin, wir sind gut aufgestellt, jeder weiß, wo der Platz ist. Und wir machen das. Und das ist ein ganz anderes Mindset, als wir auch bei uns haben. Und da ist ganz viel Vorbereitung dabei.
Nochmal dieses Foto, das wir da sehen, Frau Marin. Was ist das? Was zeigt dieses Bild?
This is a shelter for
das ist citizens in case eine of Zuflucht, ein Bunker im Fall einer Krise oder des Krieges. Aber jetzt wird als Schwimmbad jetzt genutzt. Ja. Und wir haben diese Bunker überall in Finnland und im Frieden werden die zu verschiedenen Zwecken genutzt. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir ein militarisiertes Land sind. Wir möchten den Frieden. Aber wir haben auch auf die harte Art und Weise gelernt, dass wir uns auf Krieg vorbereiten müssen und dass wir uns auf härtere Zeiten vorbereiten müssen. Und deswegen haben wir zum Beispiel diese Bunker oder andere Dinge, um die wir uns kümmern in der Gesellschaft. Als ich letzten Sommer zum Beispiel in die Ukraine gereist bin, da hatte ich die App auf meinem Telefon für die Luftschutzmeldungen. Und als ich zurück nach Finnland kam, bin ich mitten in der Nacht aufgewacht mit diesem Alarm. Und ich habe erst gar nicht verstanden, dass das, wovor ich hier gewarnt wurde, in der Ukraine war, nicht in Finnland. Aber ich bin aufgewacht und das Erste, was ich gedacht habe, okay, wo ist der nächste Bunker? Es ist ganz in der Nähe. Ich nehme meine Tochter mit und dann gehen wir dahin. Und dann, nach ein paar Sekunden, habe ich verstanden, okay, das ist ein Vorfall in Kiew. Aber ich hatte die App noch auf dem Telefon. Ich glaube, das ist wirklich ein großer Teil unserer Art, schon in der Schule zu lernen, was man in der Gesellschaft macht, wenn es eine Krise gibt. Und ich glaube, das sollte jeder Europäer haben. Diese Bereitschaft, die wir brauchen, auch wenn wir das nicht wollen. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden. Aber es mag Situationen geben, wo wir vielleicht ein bisschen besser vorbereitet sein müssen.
Ja, und wenn man das alles sieht, wenn man dann diesen NATO-Beitritt mitkriegt und dann hört, vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen, wie die Reaktion von der anderen Seite ist. Ich glaube, Putin hat sich auch dazu eingelassen. Und wenn man das so hört, dann klingt das, ehrlich gesagt, ziemlich bedrohlich. Also wenn man dann insbesondere die Regierungschefin eines Landes ist und da redet dein Gegenüber dann plötzlich so, was geht dann durch den Kopf? Wir hören einmal kurz rein.
Wir hatten sehr gute Beziehungen zu Finnland, einfach ideale. Um eigene nationale Interessen zu sichern, ist dies ein absolut sinnloser Schritt. Aber das ist Ihre Entscheidung. Wir hatten keine Truppen dort. Jetzt werden sie dort sein. Es gab dort keine Waffensysteme. Jetzt wird es welche geben.
So, und dann kommt jemand wie Medvedev, der Kettenhund sozusagen, der immer sehr laut wird, der sagte, dem stimme ich zu, Finnland wird für seine niederträchtige Russophobie büßen müssen. Wie kommt so etwas an in einer finnischen Gesellschaft?
Well, of course, when we had our NATO process,
ja, natürlich. Als wir den NATO-Beitrittsprozess durchlaufen sind, 2022, haben wir abgewägt, was wohl die Reaktion aus Russland sein würde in Bezug auf unsere Bewerbung und dann den Beitritt zur NATO. Und wir finden, die Reaktion war milder ausgefallen, als wir es in unseren Szenarien hatten. Also wir haben die Entscheidung basierend auf unserer Sicherheit getroffen, auf der Grundlage unseres Willens. Und es ist sehr wichtig, dass unsere Länder, sei es Finnland oder Deutschland, unsere Entscheidungen treffen, basierend auf unseren eigenen Interessen, nicht auf Basis der Furcht vor dem, was der Nachbar oder ein anderes Land tun könnte. Das war unsere Abwägung. Ja. Natürlich hätte diese Reaktion noch aggressiver ausfallen können.
Darf ich Sie einmal fragen, ganz direkt, hatten Sie zwischenzeitlich das Gefühl, dass wir, insbesondere in Deutschland, deutsche Politik, zu angstgetrieben war? Sie erinnern sich an den Satz von Olaf Scholz, Spiegel-Titelseite, wo er sagte, das könnte in einem Atomkrieg beispielsweise enden. Plötzlich war die nukleare Bedrohung war plötzlich wieder da. Fanden Sie das übertrieben?
This is exactly what Russia wants.
Das ist ja genau das, was Russland will. Russland will, dass wir Angst haben und dass wir denken, dass wenn wir etwas Bestimmtes tun oder entscheiden, dass Russland dann etwas tut, was unvorhersehbar ist. Die wollen, dass wir ängstlich sind. Und wir sollten das Gegenteil tun. Wir sollten unsere Entscheidungen für uns treffen und all den freien Willen nutzen, den wir in unseren Ländern haben. Und nicht Russland oder irgendeinen anderen autoritären Anführer uns drohen lassen. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, dass wir selbst entscheiden können. Und das ist manchmal in der internationalen Diskussion ein bisschen vage. Das muss klarer verdeutlicht werden.
Das ist interessant. Florence Gaub nickt.
Es gibt ja dieses Buch, das habe ich euch auch schon mal in einer anderen Sendung zitiert, Republik der Angst von Frank Bies, was einfach beschreibt, dass Deutschland seit 1945 jedes Jahrzehnt irgendeine andere große Angst mit sich rumträgt. Das ist ja auch kein Zufall, dass das eine der Wörter ist. Angst, was auch im Ausland als German Angst, ne? Also ein deutsches Wort, was ganz gut zusammenfasst, das ist ja nicht nur Angst, das ist eigentlich Ängstlichkeit. Und der Unterschied zwischen Furcht und Angst ist ja, Angst ist etwas, ich will nicht sagen eingebildet, aber Furcht ist was sehr Konkretes. Ich habe Furcht vor einem Hund, der vor mir steht und mich gleich beißt. Angst ist etwas.
Ja.
Und das ist so, also ich will nicht sagen, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Es gibt sogar gute Gründe, aber Angst zur Entscheidungsgrundlage zu machen. Wissen Sie, eine Sache, die ich schon mal anderswo gesagt habe, war, wenn es um Krieg und Konflikt geht, ja, dann die Gegenseite manipuliert Informationen absichtlich. Also Intentionen werden verschleiert. Wir wissen zum Beispiel, dass Russland, aber auch China glauben, dass ein Klima der Kriegswahrscheinlichkeit schaffen, Krieg verhindert. Ja? Und ich habe fast das Gefühl, wir haben diesen zweiten Grad nicht. Wir nehmen alles, was dann Putin sagt, das wird dann auch genau so passieren, als Vorhersage. Und ich sage nicht, wir sollen unsere Kultur ändern. So sind wir eben. Aber zumindest den intellektuellen einen Schritt zurück machen und sagen, Moment, was passiert hier eigentlich gerade? Und ich finde, wie gesagt, da sind wir wieder im Beispiel Finnland als Inspiration. Finnland hat eine viel größere Bedrohungslage geografisch gesehen als Deutschland. Aber trotzdem haben Deutsche gefühlt mehr Angst. Also ich weiß nicht, wie viele Finnen Sie regelmäßig fragen, wohin sie auswandern würden. Ich werde regelmäßig von Deutschen gefragt, wohin gehst du denn, wenn der Krieg anfängt?
Zweifel nach Finnland.
Ja, dann würde ich sagen nach Finnland. Nee, aber jetzt im Ernst. Und ich glaube, das ist ein bisschen problematisch, weil es uns auch strategisch hemmt. Andere, zum Beispiel Frankreich, Großbritannien, USA sowieso, haben dann ein anderes strategisches Verhältnis zu solcher Rhetorik, die aus Moskau kommt.
Frau Petersen will auch gleich, aber ich würde gerne die Frage an Susanna Marin weitergeben. Wenn Sie solche Umfragen machen, haben die Finnen Angst davor, was da passiert? Weil in einem Punkt würde ich Ihnen gerne widersprechen, Frau Gaub. Sie sagen, man sollte das nicht alles immer so für bare Münze nehmen. Wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es so, dass man doch Autokraten, zumindest wenn sie Dinge ankündigen, sollte man eigentlich glauben, weil die machen meistens, was sie da vorher ankündigen. Und wenn der finnische Militärgeheimdienst sagt, nach dem Kriegsende ist klar, also Krieg in der Ukraine, dass eine der Hauptrichtungen, in die sich die russischen Streitkräfte entwickeln werden, definitiv Finnland sein wird, und man auch die Bilder sieht, die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse dann auch hat und sieht, was da gerade jetzt passiert da an der Grenze zu Karelien, dann hat man schon das Gefühl, man muss das glauben, was die sagen. Die meinen das auch so.
It is true.
Ja, das stimmt. Agree with you. Ich bin da absolut einverstanden mit Ihnen. Wir sollten Ihnen glauben und das ernst nehmen, was Sie sagen. Aber die Reaktion sollte das Gegenteil sein. Denn wenn man so einen Klassentyrann hat in der Klasse, der die Leute rumschubst und deren Sachen klaut und jeden peinigt, dann hören die doch nicht auf, wenn man denen alles gibt. Und die machen doch eher weiter. Also sollte unsere Reaktion das Gegenteil sein. Wenn Russland sich so verhält, sollten wir Stärke zeigen und stärker werden und zeigen, dass wir keine Angst haben, wenn die auf uns zukommen. Dann werden wir einfach zurückschlagen. Ich glaube, Stärke ist das Wort, das Europa mehr braucht und auch die Bereitschaft, sich zu verteidigen. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, hier von der Ukraine wirklich was zu lernen und auch über die sich verändernde Beziehung zwischen Europa und den USA. Das ist ein Fakt, das wünschen wir uns nicht, aber die Beziehung verändert sich und wir müssen jetzt sicherstellen, dass wir selbst in der Lage sind, uns zu helfen. Wir können nicht darauf vertrauen, dass jemand uns zur Hilfe eilt. Wir müssen in der Lage sein, mit diesen Tyrannen selber klarzukommen.
Nochmal ein Punkt, der wichtig ist in dem Zusammenhang, ein Argument dagegen, wenn man so will. Finnland ist beispielsweise ein Land, das in den letzten Jahren sehr hart den Sozialstaat zusammenstreichen musste, weil schlicht und ergreifend das Geld ausgeht, weil die Verschuldung konstant zunimmt, weil die EU mittlerweile sagt, da gibt es einen Schuldenstand, das ist eigentlich nicht mehr gut und so weiter. Das heißt, wie groß ist die Gefahr, dass irgendwann, und das Thema haben wir auch in Deutschland, eine Bevölkerung sagt, ist doch nicht euer Ernst, für Rüstung, für Krieg, für Hilfe für die Ukraine und so weiter, habt ihr Geld? Aber deutschen Rentnern, deutschen Krankenversicherten erklärt ihr, was alles plötzlich nicht mehr geht. Es ist in gewisser Weise nicht ganz in Ordnung, diesen Zusammenhang so herzustellen, aber am Ende gibt es sie natürlich doch. Das heißt, wie groß ist die Gefahr, dass du irgendwann soziale Verwerfungen im Land hast, dass das Ganze nicht mehr funktioniert und auseinanderfliegt?
Ich glaube, es ist wichtig, das zu verknüpfen und das auf den Tisch zu legen. Wir reden ja über das gleiche Geld in Europa. Und es ist eine sehr wichtige Diskussion, uns zu fragen, woher diese 5%, diese Zielsetzung, die wir für die NATO haben, wo das Geld herkommt. Und deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, nicht nur zu sagen, wie viel investieren wir, sondern wie investieren wir das? Wenn wir das alles in Technologie stecken, die teuer ist, wie Panzer oder Kampfflugzeuge, die ganze Technologie, die wir in der Zukunft brauchen, das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Oder können wir das Geld hin zu neuen Technologien wie Drohnen lenken, die auf dem Schlachtfeld genutzt werden und die nicht so teuer sind? Also wir müssen wirklich darüber reden, wohin wir das Geld schieben, welche Investitionen wir machen müssen und wofür diese genutzt werden im Kriegsfall. Oder was sind Dinge, wie ich vorher gesagt habe, die wir nur irgendwo anhäufen und gar nicht nutzen und die viel Geld kosten. Weil wir reden über den Sozialstaat und die Bedürfnisse der Menschen. Genau. Also die Diskussion zur Finanzierung ist extrem wichtig dabei.
Ist das, ich schaue gerade zu Ihnen beiden, vielleicht zuerst zu Susanne Petersen, ist das auch das, was man von der Ukraine lernen kann? Dass man sozusagen eine der wichtigsten Lektionen auch dieses Krieges ist, du hast auf der einen Seite diesen millionenteuren Panzer, und er wird am Ende zerstört von einer 30.000-Dollar-Drohne. Das heißt, die Art von Krieg verändert sich auf eine ganz dramatische Art und Weise. Wie haben Sie das erlebt in diesen Jahren in der Ukraine?
Also rasant, da haben wir eben auch ganz kurz schon drüber gesprochen. In den ersten Jahren waren es vor allen Dingen eben Panzerdivisionen, wo wir die Soldaten interviewt haben, Artillerie und so weiter. Das wird jetzt in Sekundenschnelle durch günstige Drohnen
zeigen das
zerstört.
Mal hier im Hintergrund. Ne? Das ist unglaublich, das zu sehen. Das sind Drohnen, ne?
Ja, schwerste Technik mit günstigen Drohnen, die vielleicht sogar noch umfunktioniert wurden. Wir haben am Anfang gesagt Hobby-Drohnen, die da ja am Anfang mit Bomben bestückt wurden. Und ich glaube aber auch, was Claudia jetzt schon vor einer Weile gesagt hat, dass das Selbstbewusstsein, dass man wehrhaft ist, auch zu anderen Entscheidungen führt und dass Russland mit dieser Angst eben permanent spielt und dass das auch Deutschland hemmt in Entscheidungen in der Unterstützung der Ukraine beispielsweise. Ich sage nicht, man muss all sein Geld, was vielleicht auch wichtig ist fürs Sozialsystem, hier in Richtung Ukraine schicken, aber ich glaube, dass diese zögerliche Unterstützung und diese vielen Ängste, die eben immer wieder blockieren, zu wenig Selbstbewusstsein führen in der Verteidigung und deswegen ein Problem sind in dem Umgang mit der Ukraine und aber auch ein Problem sind, um selber entschlossenere Entscheidungen zu treffen. Und man könnte sich auch innerhalb der EU beispielsweise viel besser auch untereinander abstimmen bei Waffenbeschaffung, bei Produktion und so weiter. Und das würde dann am Ende auch im Jetzt der Ukraine helfen. Ich glaube, Zelensky hat es in Davos gesagt, die EU ist gut darin, über eine Zukunft zu sprechen, aber nicht gut im Jetzt zu handeln.
Mit der Gegenwart hapert so ein bisschen.
Genau. Und das würde ich sagen, sieht man eben gerade noch stark. Und das stößt wirklich auf Unverständnis. Also gerade seit diesem Skandal im Oval Office sagt die Ukraine an sehr vielen Stellen so, dass es fast unangenehm wird. Viele auch im privaten Gesprächen. Wir sind euch so dankbar. Wir sind so dankbar, dass ihr unterstützt. Danke, dass ihr noch da seid. Bist du Deutsche? Okay, doppelt danke, dass ihr uns unterstützt. Wir wissen, wie sehr ihr unterstützt. Aber es gibt schon auch ein großes Unverständnis darüber, dass Russland nicht so richtig verstanden wurde aus ukrainischer Sicht in Deutschland, in der EU. Und dass dann eben doch dann immer wieder Fragen in Verhandlungen auftauchen, dass man denkt, man könnte dieses Verhandlungsspiel in manchen Teilen ja ernst nehmen. Und Russland will vielleicht doch eigentlich Frieden, aber weiß nicht so recht, wie sie rauskommen sollen. Und dass diese Hoffnung in Deutschland noch so stark ist, dass am Ende vielleicht Putin das doch gar nicht so ernst meint, sich ein bisschen verrannt hat und nach den all den Jahren immer noch nicht gelernt ist, dass das Ziel ist, die Ukraine zu beherrschen. Das Ziel ist, die Ukraine soll es so nicht geben. Ukrainerinnen und Ukrainer soll es nicht geben. Und dass das so ein bisschen falsch eingeschätzt oder vorsichtig eingeschätzt wird in Deutschland, eben auch dann zu dieser unklaren Unterstützung in Teilen führt.
Würde gerne Claudia Major und überhaupt die Runde hier nochmal fragen. Frau Major, geht da sowieso nicht einiges durcheinander? Wir haben gerade im Hintergrund, da ist er auch nochmal, Trump gesehen. Die Frage, wie sehr stehen die wirklich noch an der Seite der NATO beispielsweise, ist eine hochrelevante Frage. Aber auch die Frage, was würde denn dieses Szenario, Russland bewaffnet sich gerade wieder bis an die Zähne, werden irgendwann eine Armee haben, die deutlich stärker ist nach einem Krieg als das, was sie jetzt haben. Das heißt, wofür machst du das eigentlich? Gehen Sie in Ihren Szenarien davon aus, dass da tatsächlich sowas wie ein Überfall auf Europa, auf Deutschland, auf Polen, auf was auch immer geplant ist? Oder geht es in Wahrheit um was anderes?
Das waren mindestens 3 Fragen auf einmal.
Ja.
Ich versuch's. Ich glaube, eine der großen Erfahrungen, die die Europäer und auch die Ukraine im letzten Jahr gemacht haben, ist, dass sich die Rolle der USA mit Blick auf die Ukraine fundamental verändert hat. Die USA waren ein Unterstützer der Ukraine. Jetzt entsteht der Eindruck, sie sind im besten Fall ein Moderator, ein Verhandler zwischen Ukraine, Europa einerseits und Russland andererseits. Und manche sagen, wir wissen nicht, vielleicht sind die Amerikaner sogar schon auf Seiten Russlands. Das ist nicht so richtig klar, wenn man sich den Alaska-Gipfel anschaut, den 28-Punkte-Plan. In dem 28-Punkte-Plan war ein Paragraph drin, die USA verhandeln zwischen der NATO und Russland. Wo wir alle, glaube ich, hier immer dachten, die USA wären Mitglied der NATO. Dann kann man ja nicht verhandeln. So, also die Rolle der USA hat sich verändert, genau, von einem Unterstützer der Ukraine im besten Fall zum Verhandler, möglicherweise mehr auf Seiten mehr auf Seiten Russlands. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, Laurence hat darüber gesprochen, was die Auswirkungen des Iranskriegs einerseits auf Europa sind, aber man muss natürlich auch ergänzen auf den Indo-Pazifik, denn die Militärbestände der USA werden gerade enorm runtergefahren. Das reicht für diesen Krieg im Iran, aber für jeden weiteren Konflikt, ob es in Europa ist oder ob es im Indo-Pazifik ist, wird es nicht mehr reichen. Ob es Tomahawk, ob sie Marschflugkörper sind, ob sie Flug- und Raketenabwehr sind, ob es anderes ist. Und das kann natürlich genau in so einem Moment der Schwäche in Europa treffen. So,
deswegen führt das direkt zur Frage 2 sozusagen. Genau. Was ist das Szenario? Also ist das Szenario, die greifen dann wirklich an? Oder geht es da eigentlich eher darum, uns zu destabilisieren, zu verunsichern, Angst zu verbreiten und uns zu spalten als Gesellschaft?
Susanne hat eben hervorragend gesagt, dass es Russland ja nicht nur um Territorien geht, nicht nur um den Donbass geht, sondern Russland agiert imperial, das heißt, sie wollen ihren Machtbereich ausweiten und sie agieren revisionistisch, also sie wollen Regeln verändern. Und das betrifft die Ukraine, die ein Vasallenstaat werden soll, so ein bisschen wie Belarus. Mhm. Das betrifft aber auch Europa, wo sie Europa spalten wollen. Und das betrifft die internationale Ordnung, wo sie sagen, die Amerikaner haben eine Vormachtstellung, die nicht gerechtfertigt ist. So. Also auf diesen 3 Ebenen müssen wir schauen. Ukraine, Europa und international.
Okay.
Und dieses Ziel, Europa zu spalten, vorzuführen und zu zeigen, dass wir alle verweichlichte, dekadente westliche Gesellschaften sind, dazu braucht es letztlich keinen Panzerangriff. Wenn es einen militärischen Angriff auf einen NATO-Staat geben sollte, ob das Finnland ist oder Estland oder Rumänien, dann ist die Situation klar. Und dann könnte man davon ausgehen, dass die Chancen relativ groß sind, dass alle NATO-Staaten sagen, es gibt einen militärischen Angriff, wir reagieren
Artikel
gemeinsam.
Ja.
Wenn es aber so ein Grauszenario gibt, wo nicht richtig klar ist, was passiert, ob das jetzt so ein, weiß ich nicht,
Eine kleine Insel vor Estland.
Eine kleine Insel vor Estland, ja. Oder so eine Drohne, die nochmal abgeschossen wird. Oder Sie haben die Karte dahinter, so ein Zug, der aus Kaliningrad rüberfährt und dann entgleist und explodiert, wo nicht richtig klar ist, was passiert. Und Russland versucht, die Unsicherheit, das Zerstrittensein von Europa auszunutzen, Angst zu schüren, das hatten wir eben angesprochen. Und dann kann man schnell in eine Situation kommen, wo die Europäer sagen, ja, ist es das jetzt wirklich wert? Einige Staaten sagen vielleicht, oh, keine Eskalation.
Richtig.
Vielleicht rufen die Europäer in Washington an und keiner nimmt den Hörer ab, weil es interessiert sie nicht mehr. Das heißt, eine Situation, wo die Fronten nicht ganz klar ist, wo der Vorgang nicht ganz klar ist, wäre für Europa eine viel schwierigere Situation als ein klarer militärischer Zwischenfall. Okay. Und deswegen halte ich persönlich einen klaren militärischen Zwischenfall für relativ unwahrscheinlich, weil dann alle wissen, wie sie reagieren. Aber so ein Grauszenario, wo alle überlegen müssen, macht es viel schwieriger. Und Russland schafft es dann, einen Keil zwischen West- und Osteuropa oder zwischen Amerika und Europa zu treiben. Und dann ist die Sorge groß, dass wir eben nicht gemeinsam reagieren.
Okay. Florence Gaub,
ja, es gibt nur eine Sache, die immer untergeht, finde ich, in der öffentlichen Debatte. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, sehr emotional. Wir haben das Gefühl, es liegt jetzt nur an Trump, der mag uns nicht mehr und so weiter. Aber Fakt ist, dass die Amerikaner eigentlich schon seit, wir wissen das eigentlich auch aus offiziellen Quellen, seit 2018 spätestens sagen, wir können keine Zwei-Theater-Situation haben. Also wir können nicht zwei Kriege gleichzeitig führen. Wir können nicht gleichzeitig, wenn es zu einem Krieg kommt, in Europa den europäischen NATO-Staaten helfen und zum Beispiel Taiwan gegen jetzt die Volksrepublik China.
Ja.
Das ist nicht mal ein Geheimnis und das wissen wir, wie gesagt, auch deshalb sagen schon Obama nannte die Europäer Free Riders, ja, dass wir unsere Sicherheit uns von den Amerikanern finanzieren lassen. Biden und natürlich auch Trump. Ne? Trump sagt das natürlich viel gewalttätiger, ist völlig klar. Aber die Fakt ist einfach, selbst wenn wir einen Präsidenten im Weißen Haus haben, der die Europäer liebt und der im Indopazifik irgendwo involviert sein muss, weil es zu einem Krieg kommt, der für die Amerikaner dort wichtiger ist und es ist ganz klar, für die USA ist China der Nummer eins Challenger.
Klar.
Dann haben wir hier in Europa ein Problem. Und das ist das Szenario, was ich möchte, dass die Leute sich vor Augen halten, dass es noch nicht mal, ich bin mir sicher, Trump mag die Europäer nicht. Ja? Aber unabhängig davon, selbst wenn wir einen Präsidenten haben, der uns liebt, haben wir trotzdem dieses Problem. Und daher die Dringlichkeit, die eigenen Verteidigungsfähigkeiten abzubauen.
Wenn ich kurz ergänzen darf, das Problem ist für uns natürlich, also vollkommen einverstanden, aber das Problem ist für uns umso größer, wenn wir jetzt einen amerikanischen Präsidenten haben, der nicht nur sagt, ihr seid strategisch irrelevant, sondern wenn man sich die nationale Sicherheitsstrategie anschaut oder die Rede vom Außenminister Rubio in München, der sagt, ihr seid ideologische Gegner. Und wir wissen, dass Abschreckung aufbaut auf Fähigkeiten, habe ich genug Panzer, Drohnen, Schiffe, Soldaten. Sie baut aber auch auf der Wahrnehmung. Und das heißt, glauben 32 Alliierte, dass sie wirklich zusammenstehen? Glauben wir als Alliierte dran? Glaubt Finnland dran? Glaubt Estland dran? Glaubt Deutschland dran? Und viel wichtiger, weil Abschreckung im Kopf des Gegenübers stattfindet, glaubt Russland, dass die Europäer zusammenstehen.
Das ist der entscheidende Punkt.
Und das ist die Schwäche, die wir ja gerade haben.
So, und bevor Sanna Marin antwortet, vielleicht einmal ganz kurz, der Mann, über den wir jetzt die ganze Zeit sprechen, Trump, hat sich neulich zur NATO so eingelassen. Schauen Sie mal.
Look, we went to NATO. I didn't ask very strongly. I just said, hey, if you want to help, great. No, we will not help. I said, that's all right, you don't want to help? Because I've always said NATO is a paper tiger. See, NATO is a paper tiger. Putin's not afraid of NATO. Putin's afraid of us, very afraid of us. And he's explained it to me a lot of times. I got to know him very well. I know him very well. NATO is a paper tiger. NATO is us. And when we needed them, we didn't need them, by the way. We didn't need them, obviously, because they haven't helped at all. Just the opposite. They've actually gone out of their way not to help. You know, it all began with, if you want to know the truth, Greenland. We want Greenland. They don't want to give it to us. And I said, bye bye.
Das heißt, Frau Marin, ist Finnland einem Gebilde wie einem Papiertiger beigetreten? Was ist da passiert? Wie kommt das in Finnland an, wenn er so redet?
Well, we define ourselves. What kind of organization?
Naja, wir definieren ja selbst, was für eine Organisation die NATO ist. Das habe ich ja auch zuvor schon gesagt. Wir müssen sicherstellen, dass Europa die militärischen Fähigkeiten hat, die wir brauchen. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die USA uns zu Hilfe eilen. Wenn es eine wenn etwas passiert in Taiwan oder im Nahen Osten oder wenn die Amerikaner zu sehr auf ihre Innenpolitik fokussiert sind und nicht auf Europa, naja, dann müssen wir es auch so machen und uns auf uns konzentrieren und gemeinsam darüber nachdenken, wie wir sicherstellen können, dass die NATO glaubwürdig bleibt mit den europäischen Streitkräften. Und deswegen haben wir auch diese schwierige Diskussion über die nukleare Abschreckung für Europa.
Genau, ist schon klar. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal nachfragen. Also das ist ja der Grund, warum Sie Finnland in die NATO geführt haben. Sie haben es vorhin und am Eingang der Sendung selber gesagt. Wir hatten das Gefühl, wir brauchen da noch einen etwas größeren Bruder, der uns im Zweifel hilft, weil alleine können wir das nicht. Das ist ja die kollektive Erfahrung, über die Sie gesprochen haben, 39/40, der Winterkrieg, der dann am Ende ja auch...
Ich würde jetzt nicht sagen, großen Bruder. Ich würde sagen, dass Finnland ein Teil der NATO ist und sich selbst verteidigen wird, aber auch andere NATO-Staaten. Wir sind darin gemeinsam und als europäische Mitglieder der NATO sind wir in der Lage, das europäische Territorium selbst zu handhaben. Und wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die USA uns alles bereitstellen, was wir brauchen. Und das ist auch fair, das zu sagen, dass die nicht verantwortlich sind dafür, europäische Streitkräfte und die europäische Sicherheit zu finanzieren. Wir müssen in der Lage sein, für uns selbst zu sorgen. Und so denken die Finnen eben auch darüber.
Ich verstehe das, aber der Punkt, den Claudia Major gemacht hat, war ja ein anderer. Der Punkt war, kann sich Finnland, kann sich Estland, können die sich darauf verlassen, wenn in diesem Graubereich irgendwas passiert? Wenn diese kleine Insel, die kann ja auch vor Helsinki beispielsweise liegen, da gibt es viele schöne kleine Inseln, wenn das dort angegriffen wird, können die sich dann darauf verlassen, dass die Amerikaner das Gefühl haben, das ist jetzt Artikel 5, ja, das ist so, als hättet ihr amerikanisches Territorium angegriffen. Glauben die Finnen daran oder glauben sie daran nicht? Zweifeln sie mittlerweile?
It is a political evaluation.
Das ist eine politische Abwägung, immer. Man muss immer sehen, welches die Lage ist. Und welche Art von Unterstützung die anderen NATO-Staaten bereitstellen. Es ist eine politische Abwägung und eine Diskussion. Und wir müssen auch verstehen, dass es viele Vorfälle gegeben hat in ganz Europa, seitdem der Ukraine-Krieg begonnen hat. Und ich glaube, dass Russland lernt, wie die europäischen Länder und die Länder im Allgemeinen reagieren, wenn es so einen Vorfall gibt, wenn Kabel gekappt werden oder virtuell Angriffe oder Cyberangriffe stattfinden oder dass auf einmal irgendwo ein Lager abbrennt. Diese Vorfälle hat es ja jetzt schon seit Jahren gegeben und Russland lernt und sieht, wie die europäischen Länder und die NATO reagieren. Also da sollten wir nicht naiv sein und denken, dass die grauen Vorfälle irgendwann in der Zukunft passieren werden. Die sind schon da.
Ist letzter Gedanke, ist vielleicht eine Garantie für uns die Tatsache, dass das eintreffen könnte, was Florence Kaufmann in der letzten Sendung haben wir darüber gesprochen. Sie sagten damals so sinngemäß, wenn es irgendwo passiert, dann passiert es in der Arktis. Passiert nicht da, wo es sozusagen so ganz offensichtlich erscheint, sondern es könnte möglicherweise sehr weit im Norden passieren. Und dann kommt ein Land wie Finnland ins Spiel, von dem ich weiß, dass es, glaube ich, 60% oder sogar 80% aller Eisbrecher auf der Welt entweder baut oder zumindest daran beteiligt ist. Das heißt, die Amerikaner brauchen Finnland, wenn sie mehr als ihre zwei alten Eisbrecher wollen.
Das ist gar kein Zufall, dass Russland und auch China angefangen haben, große Eisbrecherflotten auszubauen. Also die nördlichen Länder in Europa haben Eisbrecher, weil wir sie brauchen. Denn wir müssen ja Dinge importieren und exportieren, auch im Winter. Aber die USA haben diese Fähigkeiten nicht und auch der Rest von Europa nicht. Und wir müssen auch sicherstellen, dass wir im arktischen Ozean agieren können. Und deswegen helfen wir den USA jetzt, Eisbrecher zu bauen. Und wir stellen hier Fähigkeiten zur Verfügung, was Eisbrecher angeht. Denn Russland und China sind vollumfänglich in der Lage, dort oben zu agieren. Und ich möchte natürlich noch unterstreichen, dass wir in Finnland die besten Eisbrecher produzieren.
Es ist wirklich so.
Ich glaube, 80% der weltweiten Eisbrecher kommen.
Genau. Ist das sozusagen das Plädoyer zum Schluss, Florence Gaub, dass man sagen muss, es ist nicht so, dass da nur diese einseitige Abhängigkeit unsererseits besteht, so nach dem Motto, ohne die Amerikaner geht das. Die brauchen uns ihrerseits ganz genauso. Über die Drohnen aus der Ukraine haben wir schon gesprochen. Stichwort Golf. Und jetzt reden wir auch über Eisbrecher und viele, viele andere Dinge. Das heißt, in Wahrheit können wir es nur gemeinsam?
Ja, natürlich. Aber das geht ja auch, also trotz des Gifts, was da versprüht wird, was Claudia gerade erwähnt hat, in der nationalen Sicherheitsstrategie steht da auch drin, dass die USA Europa brauchen. Das ist ja eigentlich auch die Logik der NATO, ist ja nicht, wenn man zurückschaut, warum die gegründet wurde. Die USA sind ja nicht aus Altruismus hier geblieben, ja, sondern weil sie denken, dass das für ihre globale Machtposition Richtig. Relevant ist, dass wir als Europa da eine wichtige Rolle spielen. Und natürlich Arktis, ich rede da immer wieder drüber, jetzt die Arktis sind jetzt nur noch NATO-Staaten und Russland, die Anrainer sind, das Eis schmilzt, Russland militarisiert die Arktis wahnsinnig, ja, also sowohl jetzt durch die Redefinierung der Militärdistrikte, aber auch mit U-Booten und so weiter, was in Norwegen passiert, auf Spitzbergen, also das führt jetzt hier zu weit, wir haben keine Zeit mehr, aber ich glaube tatsächlich, dass wir ein Auge darauf haben sollten, was im hohen Norden passiert. Und gerade in Deutschland haben wir keine Sensibilität dafür, dass die Arktis ein Sicherheitsthema ist. Ich glaube, wir denken, da leben halt die Eisbären.
Glücklicherweise leben sie da noch. Aber
es gibt jetzt schon so ein bisschen intensivere Kooperation, diese Maritime Security Partnership.
In der Öffentlichkeit
bin ich total bei dir. Ne? Ich meine, jetzt eher so im militärischen Bereich gibt es da schon ein größeres Verständnis dafür. Und auch engere Kooperationen.
Viel gelernt heute. Danke ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.